Focus Europa.
Le focus pour l'Europe.
Focus on Europe.
Marco d'Europa.
Focus Europa.
Europa en focuso.
Focus Europa.
Focus Europa.
Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
Ihr hört das Focus Europa Magazin von Radio Dreieckland mit Deutschland ist Spitze bei der Verarmung von Arbeitslosen. Ein Interview mit Erik Seils vom BSI, der dazu geforscht hat. Und auf dem Weg zur Totalüberwachung des Reiseverkehrs. Verdachtsunabhängige Vorratsdatenspeicherung von Fluggastdaten. Ein Interview mit Alexander Sander, dem Gründer der Initiative No Passenger, No Name Records. Doch zunächst die Focus Europa Nachrichten von heute, dem 23. April 2013.
Israelischer General wirft Assad Einsatz von Nervengas vor. Der Leiter der Analyseabteilung des israelischen Geheimdienstes, General Itai Brun, hat dem Regime von Bashar al-Assad den Einsatz von Nervengas vorgeworfen. Schon am 25. März hatten Frankreich und England in einem Brief an UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon dem Regime vorgeworfen, ihm mit Chemikalien angereicherte Geschosse verwendet zu haben. Dies hätten Bodenproben und Interviews mit Zeugen ergeben. Die syrische Regierung hatte eine unabhängige Untersuchungskommission der UNO angefordert, um Vorwürfe wegen Chemiewaffeneinsatz in der Provinz Aleppo zu untersuchen. Verweigert ihr aber offenbar bisher die Einreise. US-Präsident Barack Obama hat Syrien mit amerikanischem Eingreifen gedroht, falls das Regime in seinem Kampf gegen Rebellen Chemiewaffen einsetzen würde.
Deutsche Energiewirtschaft kauft Strom billiger ein, als sie verkauft. Wie das Umweltinstitut München mit Hinweis auf Angaben des Statistischen Bundesamts meldet, exportierte Deutschland im Jahr 2012 nicht nur mehr Strom, als es importierte, sondern erzielte hierfür im Durchschnitt auch einen höheren Preis. Der von den Münchnern errechnete Durchschnittspreis des Importstroms lag bei 5,2 Cent pro Kilowattstunde, während der exportierte Strom bei 5,6 Cent pro Kilowattstunde lag. Allerdings sind diese Exporterfolge anders als meist angenommen, nicht alleine auf den Ausbau erneuerbarer Energien zurückzuführen, sondern werden hauptsächlich von deutschen Braun- und Steinkohlekraftwerken erzielt, die ebenfalls ausgebaut werden.
Berliner Polizei soll Informationen über NSU-Trio nicht weitergeleitet haben. Das Landeskriminalamt Thüringen wirft dem Landeskriminalamt Berlin vor, im Jahre 2002 Informationen des V-Mannes Thomas S. nicht weitergeleitet zu haben. Thomas S. hatte dem Berliner LKA im Februar 2002 erzählt, Jan W. habe Kontakt zu den drei gesuchten Personen, die er aber nicht benennen könne. Mit großer Wahrscheinlichkeit handelte es sich dabei um das NSU-Trio Zschäpe, Mundlos und Bönhardt, die Thomas S. allerdings sehr wohl bekannt waren. Jan W. war seinerseits V-Mann in Thüringen und wurde gezielt zu Zschäpe, Mundlos und Bönhardt befragt. Das LKA Thüringen geht nun davon aus, dass man ihn besser hätte befragen können, wenn man die Information aus Berlin gehabt hätte. Außerdem wäre Jan W. dann auch gezielt observiert worden, heißt es in einem Schreiben des LKA Thüringen. In dem Schreiben wird auch der vom Berliner Innensenator Frank Henkel, CDU, eingesetzte Sonderermittler Dirk Feuerberg kritisiert. Dieser hatte dem LKA Thüringen vorgeworfen, es habe den Eindruck erweckt, gegen den Thüringer V-Mann Jan B. werde ohnehin umfassend ermittelt. Das LKA Thüringen schießt nun mit der Behauptung zurück, der Staatsanwalt Feuerberg habe in Thüringen vor Abfassen seines Berichtes nicht einmal angerufen. Wie der Eindruck, in Thüringen werde ohnehin umfassend ermittelt, die Weitergabe einer Information rechtfertigen soll, bleibt unklar. Die Nichtweitergabe. Der ehemalige V-Mann des Berliner LKA Thomas S. gehört heute zu den 14 Beschuldigten im NSU-Verfahren. Er soll dem Trio beim Untertauchen geholfen und Sprengstoff besorgt haben. Bei der Vernehmung gab er an, einmal ein Techtelmechtel mit Beate Zschäpe gehabt zu haben. Die ihm bisher zur Last gelegten Taten sind allerdings verjährt.
Neu gewählter italienischer Staatschef droht mit Rücktritt. Der neu gewählte italienische Staatschef Giorgio Napolitano drohte mit seinem Rücktritt, falls sich die italienischen Parteien gegen Reform sperren würden. Während er in seiner Rede offenbar mit den Tränen kämpfte, rief der 87-jährige Ex-Kommunist Napolitano Italien dazu auf, Selbstvertrauen zurückzugewinnen und auch das Vertrauen des Auslands. In Italien wird darüber spekuliert, dass Napolitano nun eine Regierung des Präsidenten unter dem 75-jährigen Sozialisten Giuliano Amato einsetzt und ihr gezielte Reformaufträge erteilt. Genauer gesagt Sparprogramme, wie sie Amato als Ministerpräsident schon in den 90er Jahren vorangetrieben hat. Parlament und Senat sind durch ein Patt gelähmt.
Präsident der EU-Kommission fordert Ende des Spardiktats. Der Vorsitzende der EU-Kommission, José Manuel Barroso, hat ein Ende des Spardiktats gefordert. Die Sparvorhaben für die Mitgliedstaaten seien, so Barroso, zwar grundsätzlich richtig, sie stößten aber an ihre Grenzen. Eine erfolgreiche Politik braucht ein Minimum an politischer und gesellschaftlicher Unterstützung, sagte Barroso. Die Statistikbehörde der EU, Eurostat, hatte gestern Zahlen bekannt gegeben, wonach 27 Staaten der EU im vergangenen Jahr zusammen 576 Milliarden neue Schulden aufgenommen haben. 17 Länder lagen über dem Maastricht-Kriterium von 3% des Bruttoinlandsproduktes für die Neuverschuldung. Zum Teil lagen sie erheblich darüber, so wie Frankreich mit 4,8% des BIP an neuen Schulden. Zum Teil verschärften die Sparmaßnahmen offensichtlich die Haushaltslage, anstatt sie zu entspannen. Barroso zog daraus den Schluss: Wir können kein Programm aufstellen, das für alle europäischen Staaten passt, und warb so für Ausnahmen.
Französische Nationalversammlung legalisiert gleichgeschlechtliche Ehen. Mit 331 gegen 225 Stimmen hat die Assemblée Nationale ein Gesetz zur Legalisierung gleichgeschlechtlicher Ehen angenommen. Nach Umfragen war die Mehrheit der Franzosen und Französinnen für das Gesetz. Die Diskussion über dieses Gesetz hat aber auch zu vermehrten Angriffen auf Homosexuelle geführt. Europaparlament will arbeitslose Jugendliche fördern. Der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten des Europaparlaments hat für die Bewilligung von 6 Milliarden Euro zur Förderung von arbeitslosen jungen Erwachsenen in den Jahren 2014 bis 2020 gestimmt. Sie folgte damit der Vorgabe der Kommission. Zugleich wurde der Rahmen für die Regionen, in die die Förderung gehen soll, ausgeweitet. Die Hälfte des Geldes kommt aus dem Europäischen Sozialfonds. Das Plenum muss noch zustimmen und außerdem besteht der Vorbehalt einer Einigung über den langfristigen Finanzrahmen der EU. Deutschland Spitze bei der Verarmung von Arbeitslosen. Arbeitslos gleich arm? Diese Formel gilt vor allem in Deutschland. Denn während in Deutschland 2 von 3 Arbeitslosen nach der EU-Definition als armutsgefährdet gelten, sind es im EU-Durchschnitt weniger als 50%. Dem könnte man entgegenhalten, dass die deutschen Arbeitslosenzahlen dafür im europäischen Vergleich extrem niedrig sind, also viele Menschen Arbeit haben. Doch Arbeit schützt vor Armut nicht, wie sich in einer aktuellen Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts in der Hans-Böckler-Stiftung, kurz WSI, zeigt. Über Armut im europäischen Vergleich und die Zusammenhänge mit den nationalen Mindestlöhnen sprachen wir mit Dr. Erik Seils vom WSI.
Sie haben die neuesten verfügbaren Zahlen aus der EU-weiten Erhebung von Armutsdaten ausgewertet. Herr Seils, gab es da Erkenntnisse, die Sie selbst überrascht haben?
Also was schon zunächst mal erstaunlich ist, ist der extrem hohe Anteil an Arbeitslosen in Deutschland, die in Armut leben. Deutschland leben 67,7% der Arbeitslosen in Armut.
Das heißt, 2/3 der Erwerbslosen ist arm. Das sind deutlich mehr als in allen anderen EU-Staaten und fast doppelt so viele wie zum Beispiel in den Niederlanden. Woran liegt das?
Das liegt in meinen Augen an zwei Dingen. Zum einen ist mit den Hartz-Reformen die Arbeitslosenhilfe weggefallen. Und dadurch ist die Absicherung der Arbeitslosen nun recht schlecht geworden im internationalen Vergleich. Das heißt, wir haben vor allem eine kurze Anspruchsdauer auf Arbeitslosengeld. In den Ländern, wo wir eine niedrige Armutsquote unter den Arbeitslosen haben, haben wir zumeist auch längere Anspruchsdauern, wie beispielsweise in den von Ihnen genannten Niederlanden.
Was bedeutet denn Armut im europäischen Kontext?
Man muss sich vorstellen, dass die von der EU angelegte Armutsschwelle von 60% des mittleren Einkommens, wie man sagt, nicht des durchschnittlichen, dass die eine Form der milden Armut ist. Es ist also nicht so, dass man darunter direkt verhungern würde, sondern man hat da einfach sehr geringes Einkommen. Das sind derzeit bei einem Alleinstehenden 952 Euro. Hartz IV ist natürlich deutlich drunter. Es war im Jahre 2010, waren es 645 Euro, waren der Bedarf für einen Alleinstehenden. Das ist etwa 40% des mittleren Einkommens.
Also der Unterschied zwischen dem mittleren Einkommen und dem, was zum Beispiel Arbeitslose bekommen, ist in Deutschland besonders hoch.
Man kann sagen, dass relativ viele Arbeitslose unter dieser Schwelle liegen. Das heißt, sehr viele Arbeitslose in Deutschland haben eben nur Hartz IV. Während in anderen Ländern hat ein wesentlich höherer Anteil der Arbeitslosen noch Anspruch auf eine Versicherungsleistung. Bei uns heißt das dann Arbeitslosengeld, in anderen Ländern heißt das dann zwar anders, aber es ist im Prinzip das Gleiche. Und das liegt dann zumeist noch höher als solche bedarfgeprüften Leistungen wie eben das SGB II, also sprich landläufig Hartz IV genannt.
Liegen da Daten vor, die jetzt Rückschlüsse zulassen auf besonders betroffene Gruppen?
Wenn Sie von der Bundesrepublik sprechen, dann sind das diejenigen, die übrig geblieben sind. Wir haben in den letzten Jahren einen relativ guten Arbeitsmarkt gehabt und da haben natürlich diejenigen Arbeit gefunden, die hochqualifiziert sind, die noch nicht so lange arbeitslos waren, die gesund sind. Und wer übrig geblieben ist, wer also in dieser Phase nicht so schnell wieder Arbeit gefunden hat, der ist jetzt immer noch in der Arbeitslosigkeit und das sind dann diese Gruppen werden dann mutmaßlich überwiegend Leute sein, die eine entwertete Qualifikation haben, die aber auch in Gegenden wohnen, die in denen die Aussichten besonders schlecht sind. Etwa zum Beispiel im Ruhrgebiet.
Sie haben jetzt gerade davon gesprochen, dass ja viele Leute wieder in Arbeit sind, aber ein Teil Ihrer Studie beschäftigt sich ja nun auch mit Menschen, die arbeiten und dennoch von Armut bedroht sind, sogenannten Working Poor. Jeder 13. Erwerbstätige ist davon inzwischen betroffen und die Zahl ist um 40% gestiegen. Wie erklärt sich denn diese rasante Entwicklung?
Also da muss man sagen, dass es tatsächlich einen sehr großen Anstieg gegeben hat. Also Deutschland weist den größten Anstieg unter den Working Poor, also den Working Poor auf. Das ist allerdings, das muss ich auch einräumen, eine Entwicklung, die sich vor allem vor einigen Jahren abgespielt hat und wo sich seitdem einfach nur nichts verbessert hat. Zuletzt ist es wieder angestiegen, aber der wirklich dramatische Anstieg liegt ein paar Jahre zurück. Wir sind da jetzt im europäischen Mittelfeld mit 7,7% der Beschäftigten, die gleichzeitig arm sind. Aber das ist ein erheblicher Anstieg. Deutschland hatte traditionell einen geringen Anteil an Working Poor. Das hat sich deutlich geändert.
Steigt denn der Anteil der Working Poor in Europa insgesamt?
Das ist in Europa insgesamt auch gestiegen, ja. Aber Deutschland ist da auf Platz 1 unter den 27 EU-Ländern.
Bundeskanzlerin Merkel hat nun gerade gesagt, ich zitiere da mal, die Ungleichheit der Einkommen nimmt seit einigen Jahren wieder ab, weil so viele Menschen Arbeit haben wie seit 20 Jahren nicht. Hat jetzt Frau Merkel andere Zahlen als Sie?
Nein, Frau Merkel hat oberflächlich betrachtet auch komplett recht. Es ist so, dass der, wie man vielleicht noch etwas präziser sagen könnte, dass der Höhepunkt der Einkommensungleichheit in der Tat überschritten ist, seit einigen Jahren. Aber erstens gilt das dann für den oberen Teil der Schere. Es gilt nicht für den unteren Teil der Schere. Die Armut hat deshalb nicht abgenommen. Also was unter diesem 60%-Niveau liegt, das ist immer noch das, da hat sich eigentlich nichts geändert, das ist immer noch stabil. Und das eben trotz der guten Arbeitsmarktentwicklung und trotz der sinkenden Arbeitslosigkeit. Und zweitens befinden wir uns, was die Ungleichheit angeht, auf so einer Art Hochplateau. Also es ist so, dass die Ungleichheit seit Mitte der 80er Jahre steigt, in den Ende 90ern bis etwa so 2005 ganz massiv angestiegen ist. Und jetzt so seit 2008 hat das ein bisschen abgenommen.
Bei gleicher Gelegenheit hat Frau Merkel einen Zusammenhang zwischen Wirtschaftskraft und Mindestlöhnen hergestellt. Überall dort, wo der Lohn nicht an die Leistung gekoppelt sei, leide die Wirtschaftskraft. Gibt denn der europäische Vergleich, wie Sie ihn jetzt haben, solche Erkenntnisse wirklich her?
Nein. Es wird immer wieder verzweifelt nach Nachweisen dafür gesucht, dass Mindestlöhne der Beschäftigung schaden. Die Studien werden immer größer und zeigen immer wieder, nee, da ist nichts dran. Eher andersrum, also dass Frau Merkels Politik gerade den Ländern im Süden der Europäischen Union sehr schadet. Dort treibt sie nämlich die Arbeitslosigkeit in die Höhe.
Inwiefern?
Nun ja, diese Länder werden jetzt zu drastischen Sparmaßnahmen gezwungen. Die müssen jetzt sozusagen ärmer werden, damit sie wieder nach Deutschland exportieren können. Und da übt Frau Merkel und die Bundesregierung natürlich einen erheblichen Zwang aus. Und das sorgt dafür, dass eben in diesen Ländern die Binnennachfrage einbricht und dann die Menschen dort arbeitslos werden.
Ihr hörtet ein Gespräch mit Erik Seils. Erik Seils forscht am Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut in der Hans-Böckler-Stiftung zur Verteilung und sozialer Sicherung im internationalen Vergleich. Die aktuelle Studie findet sich auch online in der Publikation Böckler Impuls. Passenger Name Records, kurz PNR. Hinter diesem Kürzel verbergen sich all die Fluggastdaten, die Fluggesellschaften über ihre Passagiere speichern und erheben. Darunter fallen Sitzplatzreservierungen, Essenswünsche, aber auch Kreditkartennummern und Hotelreservierungen. Alles in allem kommen so bis zu 60 Daten pro Passagier und Flug zusammen. Und an diesen Daten herrscht bei den sogenannten Sicherheitsorganen weltweit großes Interesse. Man möchte auf diese Daten zugreifen dürfen und sie möglichst lange auf Vorrat speichern. Die EU hat 2011 ein Abkommen mit Australien und 2012 mit den USA über die Weitergabe dieser Daten beschlossen. Aktuell steht ein weiteres Abkommen mit Kanada kurz vor dem Abschluss. Auch hier sollen Daten verdachtsunabhängig für 5 Jahre gespeichert werden dürfen. Doch die Daten immer nur weiterzugeben und selbst innerhalb der EU kein vergleichbares System aufzubauen, scheint der EU-Kommission, aber auch vielen Parlamentariern und Mitgliedstaaten nicht zu schmecken. Deshalb hat die Kommission eine eigene Richtlinie ausgearbeitet, die sämtliche Mitglieder der EU darauf verpflichten soll, selbst Passenger Name Records auf Vorrat zu speichern. Am Mittwoch, den 24. April, wird nun der Innenausschuss des Europäischen Parlaments genau darüber entscheiden.
Es gibt ja schon Abkommen mit Australien und den USA. Warum richtet sich die Kampagne NoPNR denn dagegen, dass vergleichbare Daten auch innerhalb der Europäischen Union gesammelt und auch ausgewertet werden können?
Und zum einen ist das Problem, dass die Maßnahme natürlich völlig unverhältnismäßig ist und in die Grundrechte und in die Privatsphäre der Bürgerinnen und Bürger eingreift. Und zum Zweiten gibt es auch keinen Beweis für den Nutzen der Datensammelwut. Also wir haben es ja damit zu tun, dass wir es offensichtlich mit einer grundrechtswidrigen Maßnahme zu tun haben, die keine Wirkung entfalten wird.
Keine Wirkung? Bezieht sich das auch auf erste Auswertungen der Abkommen mit den USA und Australien?
Genau. Also auch dort sehen wir, dass es eigentlich nicht dazu führt, dass jetzt irgendwie signifikante Verbesserungen im Bereich der inneren Sicherheit erzielt wurden. Beziehungsweise wurden auch bisher noch keine Beweise eben geliefert, dass die Maßnahme in irgendeiner Art und Weise erfolgreich sein würde.
In den Abkommen mit den USA und auch mit Australien ist ja eine Speicherfrist nun von 5 Jahren, also eine verdachtsunabhängige Speicherung dieser Daten von 5 Jahren, wobei es eine Art Pseudo-Anonymisierung geben wird, geregelt. Was sieht denn nun der Vorschlag der Kommission bezüglich einer Richtlinie für innerhalb der Europäischen Union vor?
Also hier hat man auch eine Speicherdauer von 5 Jahren vorgeschlagen. Also die Daten sollen eben auf 5 Jahre auf Vorrat gespeichert werden und für die Terrorismus- und schwere Kriminalitätsbekämpfung genutzt werden.
Großer Streitpunkt waren ja immer quasi der Datenschutz. Wer darf auf diese Daten zugreifen? Bei welchen Verbrechen darf überhaupt auf diese Daten zugegriffen werden? Ähnelt hier die Richtlinie innerhalb der Europäischen Union, die nun im Innenausschuss debattiert werden soll, denn den Abkommen mit den USA und Australien, oder hat es hier wenigstens Verbesserungen gegeben?
Also die Kommission sieht eben vor, dass die Daten gespeichert werden dürfen oder genutzt werden dürfen bei Terrorismus und schwere Kriminalität. Es gibt Änderungsanträge im EU-Parlament, die darauf abzielen, dass das eben zum Beispiel nur für Terrorismus benutzt werden kann. Aber es gibt eben auch welche, die das Ganze ausweiten wollen, beziehungsweise eben tatsächlich bei schwere Kriminalität, was dann im Fall von 3 Jahren, also Straftaten, die mit 3 Jahren bestraft werden, genutzt werden sollen. Da wird man dann eben am Mittwoch sehen, wohin die Reise geht. Wahrscheinlich wird es darauf abzielen, dass es bei schwerer internationaler Kriminalität angewendet werden soll.
Das heißt aber schon, dass du auch davon ausgehst, dass der Innenausschuss im Wesentlichen sich hinter den Vorschlag der Kommission stellen wird und die Einführung einer solchen Richtlinie also jetzt auch nicht grundsätzlich zurückweisen wird.
Also es ist ganz schwer zu sagen. Das Zünglein an der Waage sind die Sozialdemokraten. Es sieht aber momentan eben nicht so aus, als würde sich eine Mehrheit dafür finden, das ganze System abzulehnen. Es ist möglich, dass das System teilweise verwässert wird. Es ist aber auch durchaus möglich, dass der Vorschlag der Kommission noch ausgeweitet wird. Also das kann man zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt noch nicht sagen. Die Mehrheitsverhältnisse sind überhaupt nicht klar. Und wie gesagt, das Zünglein an der Waage werden die Sozialdemokraten sein. Also die Sozialdemokraten hier im Europäischen Parlament, die im Innenausschuss sitzen, werden darüber entscheiden, wie wir künftig mit den Passenger Name Records umgehen.
Die Sozialdemokraten hatten bei den früheren Abkommen immer große Bauchschmerzen geäußert, sich dann allerdings in der Mehrheit meistens dafür ausgesprochen. Wird es dieses Mal auch wieder so sein?
Das werden wir dann am Mittwoch sehen. Ich hoffe natürlich, dass sie sich diesmal zusammenreißen und sich für die Bürgerrechte einsetzen und eben nicht dieser neuerlichen Daten zustimmen. Man kann es zum jetzigen Zeitpunkt noch überhaupt nicht absehen. Ich fordere natürlich alle Bürgerrechtler auf oder besorgten Bürger, sich jetzt nochmal bei den Sozialdemokraten vielleicht sogar zu melden und die Bedenken vorzutragen und sie vielleicht eben darauf hinzuweisen, dass das sehr gut wäre, hier in dem Punkt gegen solche derartigen Vorschläge zu stimmen.
Manch Hörerin oder manch Hörer wird jetzt sicherlich sagen, naja, Fliegen ist sowieso aus Umweltaspekten eigentlich eine ziemliche Katastrophe. Mir doch egal, dass da von diesen Flugreisenden die Daten gespeichert werden. Betrifft mich ja dann letztlich nicht. Die Reise, vielleicht auch ein bisschen perspektivisch gesehen, soll ja aber woanders hingehen, denn diese Fluggastdaten oder diese Reisedaten können ja auch bei anderen Reisemitteln erhoben werden, beispielsweise auch bei Zug- oder Schiffsreisen. Kannst du da vielleicht noch mal kurz ausführen, wie denn die Überwachung des Reiseverkehrs innerhalb der Europäischen Union vielleicht auch als Vision von vielen Innenpolitikern gesehen wird?
Also es ist natürlich so, dass vor 2 Jahren hat die Kommission ja diesen Vorschlag unterbreitet und schon wenige Tage danach kamen eben die ersten Hardliner in diesem Bereich zu Wort und haben sich zu Wort gemeldet und haben eben sogar schon von einer Ausweitung des Systems gesprochen, eben dass eben auch Zugreisen überwacht werden sollen, dass eben auch Schiffsverkehr oder eben auch wenn man Mietwagen sich ausleiht, auch da werden solche PNR-Daten angelegt. Also man fordert im Grunde jetzt schon, ohne dass man schon eine Zustimmung vom Parlament oder vom Rat hätte, eine Totalüberwachung des Reiseverkehrs. Also, und das ist natürlich nur der erste Schritt, der dann jetzt mit der Einführung der Fluggastdaten gemacht werden würde. Es ist dann eben so Salamitaktik, nennt man das, es dann relativ schnell zu erwarten ist, dass dann auch eben Ausweitungen des Systems drohen und dass es dann eben schlussendlich tatsächlich zu einer Totalüberwachung des Reiseverkehrs kommt.
Zumal das Argument des internationalen Terrorismus sich ja nicht nur auf Flugreisen beziehen muss, denn die können ja durchaus auch andere Reisemittel nehmen.
Genau.
Abschließend noch ein Wort zu dem Stand der Verhandlungen über das Abkommen mit Kanada. Ihr lehnt dieses Abkommen ja auch ab. Hier könnte man jetzt gleich wieder fragen, wenn man denn der USA und Australien diese Daten zugesteht, warum soll dann ein kleinerer Staat wie Kanada oder Kanada nicht ebenfalls diese Daten erhalten dürfen?
Ja, weil wir natürlich grundsätzlich ein Problem damit haben. Also wir stellen natürlich nach wie vor die Forderung auch, dass diese Abkommen oder diese Datenübermittlung an die USA und auch an Australien gestoppt wird. keine Frage. Hier werden auch bereits schon Klagen diesbezüglich vorbereitet. Da müssen wir dann mal sehen, was das in der Zukunft bringen wird. Sowas dauert natürlich auch immer seine Zeit. Wir sind natürlich nach wie vor der Überzeugung, dass es halt einfach grundrechtswidrig ist und deswegen gar nicht erst eingeführt werden soll. Das Problem natürlich erneut bei diesem Kanada-Abkommen ist, dass es im Geheimen verhandelt wurde, dass wir wieder nur mit geleakten Vertragsversionen arbeiten müssen, also dass es überhaupt keine Transparenz gibt, dass man sich überhaupt nicht an der Debatte beteiligen kann und dass dann gerade solche Abkommen relativ lautlos eben durch die Parlamente gepeitscht werden. Und das ist natürlich darüber hinaus noch ein demokratisches Problem, was einfach entsteht. Also unabhängig davon, dass die Bürgerrechte in Gefahr sind, haben wir hier ein massives Problem mit Transparenz und demokratischen Entscheidungsprozessen, was wir kritisieren müssen.
Noch ein Schlusswort zu diesen Entscheidungsprozessen. Ich hatte es gesagt, der Mittwoch, den 24. April, wird der Innenausschuss über den Vorschlag der Kommission zu der Richtlinie für die Vorratsdatenspeicherung von Fluggastdaten für Flüge innerhalb der Europäischen Union abstimmen. Das ist dann eine Empfehlung, die ins Parlament geht. Wann wird denn das Parlament nun abschließend oder voraussichtlich darüber abstimmen?
Also was jetzt im Innenausschuss abgestimmt wird, ist ein Verhandlungsmandat mit dem Rat. Das bedeutet, dass der Innenausschuss festlegt, was die Position des Parlaments vorerst ist. Damit gehen dann die ausgewählten Parlamentarier, die dann auch noch gewählt werden, also vor allen Dingen der Berichterstatter, zum Rat und verhandeln dann eben das, was man jetzt am Mittwoch abgestimmt hat mit dem Rat. Also der Rat hat ja schon eine eigene Position gefunden. Jetzt wird eben am Mittwoch das Parlament seine Position finden. Dann wird man verhandeln und dann kommt dieses Verhandlungsergebnis, wird dann nochmal im Rat abgestimmt und nochmal im Parlament abgestimmt. Das lässt sich momentan schwer abschätzen, wann das sein wird oder wie lange dieser ganze Prozess dauern wird, weil das liegt natürlich auch daran, wie weit die Positionen der jeweiligen Institutionen auseinander sind. Wenn jetzt zum Beispiel der Innenausschuss am Mittwoch sagt, wir wollen überhaupt kein PIA-System, dann werden die Verhandlungen als gescheitert angesehen werden und es wird keine Einführung von dem PNA-System in der nächsten Zukunft geben. Wenn die Positionen natürlich relativ gleich sind, dann kann das relativ zügig gehen und vielleicht sogar schon vor dem Sommer die Einführung eines solchen PNA-Systems drohen.
Das sagt Alexander Sander. Er ist Initiator der Kampagne No PNA, die sich gegen die Vorratsdatenspeicherung von Reisedaten einsetzt. Am Mittwoch, den 24. April, wird der Innenausschuss Europäischen Parlaments die Position des Parlaments für die Verhandlungen im Rat der Kommission für eine europäische Richtlinie zur Speicherung von Fluggastdaten festlegen. Über das Ergebnis wird Focus Europa am Donnerstag den Nachrichten informieren. We'll be right back. Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.